Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
Ich bin mal wieder an den wahrscheinlich mystischsten Ort gefahren, den die Wissenschaft nur zu bieten hat. Und das ist der Telegrafenberg in Potsdam. Auf dem Telegrafenberg, da steht das Geoforschungszentrum und da in der Sektion Erdsystemmodellierung, da arbeitet Eva Börgens und ist Geodätin. Und das waren jetzt ganz viele Worte, die ich interessant finde. Hallo Eva.
Hallo.
Geodäsie. Was ist Geodäsie?
Geodäsie ist erstmal allgemein die Erdvermessung. Also es kommt aus dem Griechischen. Geo ist Erde, kennt man ja vielleicht sonst noch so. Und Däsi, ich weiß gar nicht, wie das griechische Original ist. Ich kann leider kein Griechisch.
Däsion,
ja, irgendwie sowas ist die Vermessung. Also früher hieß der Studiengang auch noch Vermessungswesen. Irgendwann sind sie dann halt, haben sich darauf geeinigt, dass man es jetzt deutschlandweit Geodäsie nennt. Und das fängt halt an von der einfachen Landesvermessung.
Also wenn man das sind die Jungs mit den Stecken, die dann.
Ja, wenn man studiert hat, ist man der Chef von denen am Ende. Genau, aber im Prinzip die, also man trifft die, wenn man ein Häuschen baut, das Grundstück dann einmessen. Aber geht dann auch über Stadtplanung, also wie neue Stadtviertel geplant werden oder wie man das Ganze dann in einen Computer bringt, also wie man das Ganze auf Karten 3D modelliert, wie man mit Drohnen Landaufnahmen aus der Luft macht. Und ich bin eben in der sogenannten Satellitengeodäsie, also ich nutze Satelliten, die oben im Weltall rum.
Die coolen Drohnen benutzt.
Ja, genau, die großen Drohnen und die richtig teuren Drohnen. Um eben auch global zu vermessen. Ja, unter Geodäten sagt man manchmal, es gibt im Prinzip zwei Säulen der Geodäsie. Das eine ist, wo bin ich im Raum und wohin bewege ich mich? Und das ist die eine Säule. Und die andere ist, wo ist unten?
Wie, wo ist unten? Unten ist da, wo die Sachen hinfallen.
Genau, aber da sind wir bei der Schwerkraft. Wo geht die Schwerkraft hin?
Da, wo die Masse am größten ist.
Genau, aber das ist eben die, also wie viel Schwerkraft ist quasi die zweite Säule der Vermessung der Geodäsie. Also die eine ist.
Ach klar, je weiter nach oben ich fliege, desto weiter.
Nee, desto schwächer wird die.
Irgendwann dreht sich oben und unten um, wenn ich weit genug weg bin von der Erde.
Sozusagen. Wenn ich Richtung Sonne fliege, ja. Aber es ist auch ja nicht gleichmäßig verteilt, wie stark die Schwerkraft auf der Erde ist.
Nein?
Nein.
Warum? Also
durch und also erstmal.
Also ich meine, da ist doch, ich habe das immer so, ich habe immer gedacht, da ist dann so der Kern, ne, ja. Der Erdkern, und der ist halt so massereich, da fällt halt alles hin.
Im Prinzip, ja, also als erste Näherung funktioniert so prima. Viele erinnern sich irgendwie noch so aus der Schule, dieses klein g gleich 9,81, diese Erdbeschleunigung, das ist eine Näherung. Aber das stimmt schon nicht, also selbst dieses 9,81 stimmt nicht, wenn man auf der Erde in Nord-Süd-Richtung lang wandert, weil die Erde abgeplattet ist. Die Erde ist ja keine Kugel.
Nee, ist eine Kartoffel, das habe ich hier am GFZ gelernt.
Ja, das ist dann schon die nächste, Stufe weiter. Also die erste Stufe ist erstmal, dass es ein Rotationsellipsoid ist. Dass sie, das ist so wie so ein Fußball, wo man so ein bisschen drauf gedrückt hat am Norden und Süden, dass so ein bisschen abgeplattet ist. Und damit ist man ja am Nordpol näher am Erdkern als am Äquator.
Ja.
Und damit ist am Äquator die Schwerkraft schwächer als am Nordpol.
Darum starten wir Raketen vom Äquator aus.
Ja, das hängt auch damit ab, in welche Umlaufbahn sie, also wie sie starten, in welche Umlaufbahn
Vielleicht
sie.
Vielleicht höre ich einfach auf, was Schlaues sagen zu wollen, oder?
Nee, also der Rotationsellipsoid ist so die erste Näherung, die erste Näherung ist die Kugel, dann kommt der Rotationsellipsoid. Und aber auch das stimmt eben nicht so ganz, sondern die berühmte Potsdamer Kartoffel, das ist halt das sogenannte Geoid heißt das. Also so ein bisschen eingedellt. Das kommt daher, dass die Masse im Erdmantel nicht gleichmäßig verteilt ist. Und man kann sich das Geoid vorstellen, als wenn man sich jetzt alle Kontinente wegdenkt. Die Erde wäre nur mit Wasser bedeckt und es gäbe keine Winde, keine Strömung und so. Dann wäre das Geoid quasi die Wasseroberfläche.
Also ja.
Weil das Wasser sich immer direkt am Schwerefeld ausrichtet.
Das Wasser richtet sich immer direkt am Schwerefeld. Das verstehe ich nicht.
Also wenn es irgendwo schwerer ist, also schwere, also
ja.
Gewicht zieht Wasser an,
ja.
Also Newton im Prinzip. Also das zwei Massen ziehen sich gegenseitig an. Wenn ich also irgendwo eine größere Masse habe, zieht diese größere Masse andere Masse an und das wäre dann Wasser, weil Wasser ja dahin fließt, wo es fließen kann.
Ja.
Und deswegen ist das Geoid, wenn jetzt quasi das der Ruhezustand. Also es verteilt sich so, dass es halt Equilibriums, also Gleichgewichtszustand. ist. Aber das ist auch nur gedacht, weil de facto haben wir ja, wir haben Salzunterschiede in den Ozeanen, wir haben Strömungen, wir haben Wind, wir haben Druckgebiete, das, also die Erdoberfläche, die Ozeanoberfläche ist eben nicht perfekt das Geoid, aber das ist die gedachte Oberfläche, die Wasser hätte in Ruhe. Naja, da sind wir so, also die Abplattung der Erde, also ist ungefähr 20 Kilometer, also der Radius über die Pole ist ungefähr 20 Kilometer kürzer als um den am Äquator. Die Abweichung vom Geoid, von diesem Rotationsellipsoid, ist so das Maximum 200 Meter. Das ist so in Südindien. Da ist gerade besonders wenig.
In Südindien ist die Schwerkraft am geringsten?
Ja, im Prinzip. Ach. Ja. Und das ist, also warum es jetzt gerade Südindien ist, weiß ich gar nicht. Also es sieht ziemlich zerdetscht aus, das Ding. Mhm. Und die Darstellungen, die man sieht, sind dann ja auch immer ganz stark überhöht, damit man überhaupt was sieht.
Ja, mit so fürchterlichen Farben und
genau,
immer so Clown.
Auf Clown die auch. Erde, irgendwie Erdradius 6000 Kilometer und dann 200 Meter Abweichung davon. Also das würde man ja gar nicht mehr sehen, wenn man es jetzt einfach so auf der Kugel darstellen würde.
Aber nochmal das Wasser. Also wir haben das Wasser ist eine Masse und der Planet ist die andere Masse?
Ja, im Prinzip schon.
Und die wechselwirken dann?
Genau. Also die planetare Masse, also die feste Erde ist ja viel, viel mehr als das Wasser. Und das Wasser kann sich ja frei bewegen, weil es ja, also im Idealvorstellung kann es sich frei bewegen und fließt halt dahin, wo es hingezogen wird.
Das heißt, in Südindien ist weniger Wasser.
Genau.
Als, wo ist denn die meiste Gravitation?
Ich glaube, im Nordatlantik.
Im Nordatlantik.
Da ist so ein roter Bubble. Nennen wir es mal Bubble.
Wissenschaftlich korrekt ausgedrückt.
Ja.
Also der Nordatlantik zieht Indien sozusagen das Wasser weg.
Ja, genau.
Wie misst du das?
Da kommen eben dann die Satelliten ins Spiel.
Ja.
Also weil auch die Satelliten, die Satelliten, die wir dazu nutzen, sind in einem relativ niedrigen Orbit, also so vielleicht 300 bis 500 Kilometer Orbithöhe.
Das ist ISS, ne? Oder? Ist sie nicht auch ungefähr da?
Ich glaube auch, ISS ist auch bei 300 noch was, ja. Naja, und die machen quasi, die haben keine perfekte Ellipse, also idealerweise hätten sie ja eine perfekte Ellipse, wenn die Erde eine Kugel oder ein Rotationsellipsoid wäre, aber da das eben nicht der Fall ist, hat der Orbit auch so leichte Dellen und Ausbuchtungen. Und wenn man das vermisst, also genau diesen Satellitenorbit misst, weil sich im Prinzip das Geoid mit den Dellen,
das heißt, das
setzt sich ja nach außen fort.
Ja, da ist aber doch kaum noch was. Ich meine, so ein Satellit, wie schwer ist denn so ein Satellit von euch?
Gute Frage.
Also lass ihn mal ein paar hundert. Ja. So ein Satellit, lass dir mal, weiß ich nicht, meinetwegen ein paar hundert Kilo wiegen. Das ist doch viel zu wenig Masse, um mit der Masse des Geoids zu interagieren. Oder
nee, der Satellit hat keinen Einfluss auf die Erde. Also der Mond zum Beispiel hat ja Einfluss auf die Rotation der Erde, weil die sich gegenseitig anziehen. Ich meine, so sehen wir ja auch Ebbe und Flut, weil der Mond an der Erde zieht, weil der sehr viel Masse hat, aber der Satellit hat ja quasi keine Masse im Fall. Aber deswegen wirkt sehr wohl die Erdanziehungskraft auf den Satelliten und dieses Geoid, dieses verdeltete Ding, zieht deswegen manchmal ein bisschen stärker den Satelliten an und manchmal ein bisschen schwächer. Und damit
weil der Satellit ja vergleichsweise wenig Masse hat, also der wird doch nur minimalst bewegt dann, oder?
Ja, das sind sehr kleine. Aber weil wir eben mittlerweile in der Lage sind, sehr genau die Satellitenbahnen zu vermessen.
Ja.
Und deswegen sind die Satelliten auch relativ klein gebaut.
Das sind diese enttäuschenden zwei Kästen, die da draußen als Modelle stehen.
Jein, es gab noch Vorgänger davon. Und es gibt, ich nenne sie immer die fliegenden Disco-Kugeln. Das sind die sogenannten SLR-Satelliten. Das sind die Satellite Laser Ranging. Das sind im Prinzip nur Kugeln, die ganz viele Reflektoren dran haben. Die können mit einem Satelliten hier von der Erde aus angemessen werden. Und darüber wird die Satellitenbahn vermessen.
Wie werden die angemessen?
Also man hat einen Laser hier auf der Erde.
Ist das der, den man manchmal sieht?
Ja, genau. Ja.
Je nachdem, wie so die Luftfeuchtigkeitsverhältnisse sind.
Dann sieht man da so einen grünen Laser, genau. Und damit wird quasi die Distanz zu diesen kleinen Kugeln gemessen. Und dadurch, dass es Kugeln sind, haben die ja quasi keinen Luftwiderstand. Weil in dem Bereich von 300 bis 500 Kilometern Orbithöhe haben wir ja noch Restatmosphäre. Mhm. Und die würde ja an so einem Satelliten auch noch zerren. das wäre ja kein Gravitationsfeldeinfluss, sondern Atmosphäreneinfluss. Den will man ja nicht drin
Bremse
haben.
Bremse halt, ja.
Genau, deswegen, das versucht man durch den Bau der Satelliten halt schon zu minimieren, dass die möglichst wenig von der Atmosphäre noch beeinflusst werden, weil das muss man alles korrigieren dann am Ende. Und
also im korrigieren im Sinne Daten, also dann
ja, aus den Daten quasi rausrechnen.
Ja, okay, ja.
Genau, und also angefangen hat es eben mit diesen kleinen SLM, die sind gar nicht so groß. Ich glaube, die sind nur, wenn sie maximal einen Meter im Durchmesser sind, eher noch kleiner.
Medizinbälle.
Ja, genau, schon, ja, großer Medizinball. Oder so ein, wie nennen sie diese Sitzbälle?
Diese, ja, genau.
So, die sind gar nicht größer. Damit wurde quasi als erstes angefangen, das Geoid zu vermessen. Also das Geoid ist das statische Schwerefeld, weil das quasi fest ist. Das ist nicht zeitvariabel.
Das verändert sich nicht?
Nee, sehr, sehr langsam. Also nicht in unseren Lebzeiten. Das ist quasi das Feste. Und die beiden Satelliten, die wir gerade im Park gesehen haben, die sagen, die können auch das Statische vermessen, aber da gucken wir uns an, wie verändert sich das Schwerefeld denn über die Zeit?
Also es verändert sich doch. Weil, muss es doch auch, weil das Wasser doch nicht immer am selben Ort
genau,
bleibt.
Genau, aber das ist mehrere Größenordnungen kleiner vom Signal her. Also man hat vergleichsweise großes Signal, dieses Geoid, das kann man eben mit einem einzelnen Satelliten vermessen. Und aber um jetzt die kleineren, also die, ich glaube, ist Größenordnung 1000 sogar kleiner, das Signal, das Wasser, was hin und her schwappt auf der Erde, dafür reicht ein Satellit dann nicht mehr aus, wo man dann eben nur den Orbit beobachtet. Das ist einfach nicht genau genug. Und da kommen dann die sogenannten Grace-Satelliten ins Spiel. Das sind eben zwei Satelliten, die baugleich sind, die hintereinander herjagen, 200 Kilometer voneinander weg, auf dem gleichen Orbit. Deswegen wurden sie auch Tom und Jerry genannt, weil die sich immer jagen, aber nie fangen können. Und die beiden Satelliten messen permanent den Abstand zwischeneinander. Also über einen KA-Band-Interferometer. Also Interferometer ist, ich sende ein Signal aus, von dem ich die Wellenlänge kenne. Es wird reflektiert, kommt zurück und ich überlagere die beiden Signale. Mhm. Und damit kann ich quasi die Phasenverschiebung zueinander, wenn ich dann die Frequenzlänge kenne, kann ich die aus der Phasenverschiebung des Signals halt die Änderung der Distanz berechnen.
Ja.
Und das machen diese beiden Satelliten. Also die beobachten quasi permanent die Distanz untereinander.
Zu sich selbst, aber nicht nach unten. Also die beobachten die Erde gar nicht, sondern die schwirren da nur rum.
Ja, genau. Also es ist jetzt nicht wie, es gibt ja andere Fernerkundungssatelliten, die einfach eine Kamera drauf haben.
Genau.
Die einfach die ein Foto machen. So ist es eben nicht. Also deswegen, das ist immer so ein bisschen schwer bei den Grace-Satelliten zu verstehen, dass wir ja nur das Schwerefeld beobachten, dass es eben kein Foto ist, was wir machen, sondern wir messen eigentlich nur die Veränderung der Distanz dieser beiden Satelliten. Das kann man sich jetzt vorstellen, wenn jetzt die fliegen in einem polaren Orbit, also über die Pole, damit sie möglichst gute Abdeckung haben. Wenn jetzt der erste Satellit auf den Himalaya, was ja eine sehr, sehr große Masse ist, zufliegt, wird er nach vorne beschleunigt. Also er wird quasi ausgelenkt, weil
ja.
er, und die Beschleunigung, die er erfährt, ist ja proportional zu der Distanz, die beiden Massen voneinander haben. Und deswegen, weil der erste Satellit kommt quasi früher an den Himalaya ran, wird also zuerst beschleunigt, damit wird die Distanz größer. Irgendwann kommt dann auch der zweite Satellit in die Einflusssphäre des Himalayas, wird auch nach vorne beschleunigt, dann verkleinert sich die Distanz wieder. Und aus diesen Distanzänderungen können wir eben nicht nur gucken, das ist hier der Himalaya, sondern das machen wir ja, regelmäßig immer wieder, dann sehen wir auch die Gletscher, die im Himalaya abschmelzen, weil da ja Masse verloren geht und es ändert sich das Schwerefeld an der Stelle. Und normalerweise, also meistens werden so ein Monat Daten zusammengenommen, es wird quasi ein Monat von diesen Distanzänderungen gemessen und dann wird für diesen Monat daraus ein Schwerefeld gerechnet.
Und das heißt, wenn ihr das einen Monat lang gemacht habt, hat die Erde sich auch unter den Satelliten oft genug gedreht,
genau, dann
dass ihr im Grunde jede...
Das ist eine genügend dichte Abdeckung.
Genügend dichte Abdeckung, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, jeden Ort, aber das habt ihr ja nicht.
Ja, also wenn man kann das dann schon auf den Globus quasi aufmalen, wo der Satellit mal drüber geflogen ist, dann ist das relativ gut abgedeckt. Und dann, ja, das macht man im nächsten Monat wieder und in 2 Jahren wieder und in 5 Jahren wieder. Also Grace ist 2002 gestartet, wir haben also jetzt schon über 20 Jahre Daten.
Das ist viel.
Ja, also.
Obwohl, vielleicht nicht bei Gravitation.
Wir sind auch mittlerweile bei der zweiten Mission. Also wir sind, Grace hat es nur bis 2017 geschafft, dann ist es gestorben, nennen wir es mal so. Und seit 2018 haben wir die Nachfolgemission, Grace Follow On.
Aber mit denselben Satelliten.
Ja, also es sind baugleiche Satelliten.
Ihr habt neue Satelliten hochgeschickt. Genau. Ach so, das heißt, die waren dann kaputt oder was haben
ja, die? Ja, also die Mission war ursprünglich für 5 Jahre geplant. Sie hat 15 geschafft, also kann man schon ganz zufrieden mit sein. Ja, und seit 2000, leider hat es nicht ganz gepasst, dass die einen Überlapp hatten, die Mission, weil es hat sich zu viel verzögert bei Grace Follow On. Wäre schön gewesen, hätte man einen Überlapp gehabt, aber am Ende waren die Batterien dann am Ende.
Wie groß ist die Lücke zwischen den beiden Missionen?
Etwas mehr als ein Jahr.
Und ist das ein Problem?
Nee.
Also du wirst du hast halt zwei Zustände und dazwischen ist halt irgendwas passiert, aber das kann ja sogar
genau, nicht man weiß nicht, was dazwischen war, aber aber die Zeitreihen passen zusammen, da ist jetzt nicht irgendwie ein Versatz drin oder so.
Also Himalaya ist nicht plötzlich verschwunden.
Nee, so. Das hätten wir, glaube ich, mitbekommen. Genau, aber vielleicht haben wir jetzt fast 22 Jahre Daten und dann kann man halt jetzt schon auch langfristige Veränderungen sehen. Also Grönland, das ist mal so dieses Paradebeispiel, wo man halt sieht, wie viel Eis da jedes Jahr verloren geht. Also weil sonst wüsste man ja gar nicht, wie viel Eismasse verloren geht. Man kann zwar mit anderen Satelliten messen ungefähr, wo die Oberfläche des Eises ist, aber damit weiß man nicht, wie viel Masse verloren geht und wie viel Wassermasse damit auch in die Ozeane eingetragen wurde. Und genau, dafür haben wir die Mission. Ich glaube, ich habe die Zahl sogar aufgeschrieben. Genau, Grönland verliert so ungefähr 225 Gigatonnen Eis pro Jahr in den letzten 22 Jahren.
Wie viel Eis ist da insgesamt?
Ja, das weiß man nicht so ganz genau.
Ach so, du siehst nur die Änderung.
Wir können immer nur Änderungen betrachten. Also wir wissen nicht, wie viel insgesamt da ist. Aber also eine Gigatonne Wasser ist ein Würfel mit einem Kilometer Kantenlänge. Und das geht jedes Jahr in Grönland verloren.
Wo geht das hin? Das kannst du doch auch sehen, ne?
Es geht in die Ozeane vor allem.
Aber es verteilt sich dann?
Ja, nicht gleich. Also die Ozeane sind halt keine Badewanne, dass da nicht einfach Wasser reinkippe, überall gleichermaßen, der Meeresspiegel steigt, das ist es nicht. Es verteilt sich auch wieder etwas, aber im Prinzip geht's komplett in die Ozeane.
Das müsste sich ja dann aber auch wieder entsprechend des Geoides verteilen. Das heißt, der Nordatlantik kriegt von dem geschmolzenen Gletscherwasser mehr ab oder von dem geschmolzenen Eisschild mehr ab als Indien.
Jetzt wird's kompliziert, weil die Eismasse auf Grönland ja auch Wasser anzieht und das geht ja verloren. Und damit sinkt in Grönland sogar der Meer. Also wenn man in Grönland an der Küste steht, da sinkt der Meeresspiegel, weil der Effekt, dass die Masse, also die Eismasse auf Grönland das Wasser ja anzieht und das wegfällt, ist stärker als das, was an Wasser reinkommt. Deswegen ist es immer so ein bisschen kontraintuitiv, dass der Meeresspiegel da, wo das Eis verloren geht, erstmal sinkt. Das sieht man in Grönland mittlerweile schon, in der Westantarktis auch. Also die Antarktis verliert insgesamt noch weniger Eis. Also das ist eigentlich nur diese westantarktische Halbinsel, die verliert mittlerweile auch massiv Eis, aber insgesamt ist es noch weniger.
Du sagst, erstmal würde da der Wasserspiegel sinken. Das heißt, es gibt irgendwann einen Moment, wo sich das wieder ausgeglichen hat, also wo so wenig Masse übrig ist.
Ja, und die Antarktis schmilzt ja auch ab. Ja. Aus der Antarktis kommt ja auch Wasser rein, ja. Und die Alaska-Gletscher schmelzen, aber es sind ja nicht nur Grönland und Antarktis, wo massiv abschmilzt, sondern auch Alaska, Patagonien. In den Alpen ist, glaube ich, bald kein Gletscher mehr übrig. Also da wird es langsam wenig. Himalaya schmilzt ab. Also eigentlich alle vergletscherten Gebiete schmelzen ab.
Jetzt, das ist ja tatsächlich das, was ihr seht. Aber ihr modelliert ja auch.
Ja.
Bist du willens und in der Lage zu sagen, wann das Eis weg ist, wenn es so weitergeht?
Nein.
Ah nee, du weißt ja nicht, wie viel vorher da war. Stimmt.
Ja, ich bin auch keine Eismodelliererin. Also ich arbeite eigentlich eher mit dem Wasser auf den Kontinenten. Also
auf den Kontinenten, mit Binnengewässern?
Ja, Binnengewässer, das, was im Boden gespeichert ist, das, was in den Pflanzen gespeichert ist, das, was im Grundwasser ist.
Das kannst du alles mit deinen Fernerkundungssatelliten?
Ja.
Wie klein ist denn die kleinste Wassermasse, die du noch sehen kannst? 1 Kilo, 10 Kilo, 100 Kilo?
Ja, das muss ich recht. Also wir haben eine räumliche Auflösung von ungefähr 300 Kilometern. Aha. Also wir können Also wir können halt nicht sagen, jetzt in Grünheide, wo das Tesla-Werk ist, wird jetzt viel Wasser abgepumpt. Mhm. Das könnten wir nicht als Punktmasse sehen. Wir können aber sagen, Brandenburg verliert Wasser. Okay. Also das ist so die räumliche Auflösung, die wir dann hinkriegen.
Und mein Kopf macht das alles nicht mit. Und das kannst du nur deshalb sagen, weil du weißt, welche Masseänderung Brandenburg hatte insgesamt.
Ja, genau. Also wir wiegen. Wir wiegen Brandenburg und haben das letztes Jahr gemacht und machen es dieses Jahr wieder. Und dann können wir sagen, Brandenburg hat so viel Masse verloren. Und wir nehmen an, naja, was kann sich denn an Masse bewegen auf der
Erde? Landflucht ist. Das sind die Menschen, die alle in die Stadt.
Ja. Vielleicht. Es ist vor allem Wasser. Und so fair sind die Brandenburger, glaube ich, dann auch nicht.
Okay. Wäre auch mal interessant, wie viel macht ihr sowas zum Spaß? Einfach sagen, okay, da wohnen jetzt, keine Ahnung, 2,5 Millionen Menschen. Wenn die jetzt schlagartig das Land verlassen würden, was würde das für eine Masseänderung bedeuten? Das
ist zu wenig.
Ja,
also 200 Millionen, das wäre, wie viel wiegt so ein Mensch? 100 Kilo, wenn er schwer ist.
Wenn er schwer ist, 100 Kilo.
Macht es einfacher zu rechnen mit 100. Das ist nicht viel. Also
200 Millionen Kilo.
Ja, das.
Die siehst du nicht.
Ich glaube nicht, nee. Aha. Also ich weiß von einer Kollegin, die das mal versucht hat, zu gucken, ob man nicht die Stadtbauten, also Es gibt in China so ein paar Städte, die in den letzten 20 Jahren ja quasi aus dem Boden gestampft wurden. Ja. Das hat aber nicht funktioniert. Also okay. Das konnte man nicht sehen, die Masse, die da quasi in diese Städte gebaut wurde. Nee, also was wir auch sehen in den Daten ist natürlich Tektonik, also oder seismische Aktivität. Also wir wissen hier, Skandinavien hebt sich immer noch von der letzten Eiszeit, weil da ja so ein schwerer Eispanzer drauf war, dass es das Land runtergedrückt hat, weil das Ganze ein sehr behäbiges System ist, hebt sich das Land immer noch. Und das würden wir natürlich als Signal sehen, aber das ist ja keine Hydrologie.
Warum würdet ihr das sehen? Weil die Masse verändert sich dadurch doch nicht, oder?
Doch, weil also quasi die Erdkruste hebt sich und dann
schwimmt
Mantel unten drunter
nach. Ich dachte, das wäre so eher so wie so ein Schwamm, der zusammengedrückt ist und dann sich einfach aussehen. Also dass das Volumen Skandinaviens zunimmt, aber nicht die Masse darunter.
Auch der Mantel, also da strömt quasi dann Mantel hinterher. Und das ist in Skandinavien ist das ein deutliches Signal. Auch in Nordkanada ist das sogar, also da rund um die Hudson Bay ist das sogar noch ein größeres Signal. Da haben wir aber sehr gute Modelle, die quasi uns sagen, okay, wir haben diese Massenveränderung an den Stellen durch diese, im Englischen heißt es Glacial Isostatic Adjustment, also glaziale Ausgleichsbewegung, glaube ich auf Deutsch.
Plausibel, ne?
Ja, das reduzieren wir, weil wir, sonst könnten wir da keine Hydrologie betrachten. Auch große Erdbeben können wir in den Signalen sehen, weil daher, also jetzt wann war der Tsunami? 2004, da im Indischen Ozean. Da ist ja so ein ganzer unterseeischer Hang abgerutscht. Ja,
und hat jede Menge Wasser weggeschoben.
Das Wasser ist irgendwann wieder zurückgeflossen.
Hast du das auch sehen können, dass das Wasser weg und wieder hingeflossen ist?
Nee, aber man sieht quasi und die Erdplatten haben sich ja auch richtig, haben ja wirklich so einen Sprung gemacht. Oder auch in Japan in 2011, ja, wo Fukushima untergegangen ist. Ja. Da hat sich ja wirklich einfach die Platten haben einen Sprung gemacht. Also das sieht man ja auch an der Oberfläche sogar, dass sich da auf einmal was verschoben hat. Und das reduzieren, also da haben wir auch Modelle für, die uns sagen, okay, wir wissen aus seismischen Messungen, wie viel sich das jetzt da wie bewegt hat, dass wir das korrigieren, weil wir, sonst hätten wir das in der Hydrologie mit drin, also in dem, und wir wollen aber ja eigentlich nur das Wasser betrachten. Also wir wollen wissen, was passiert jetzt im Wasserspeicher. Und also Oberflächengewässer zum Beispiel kann man auch mit anderen Satelliten, mit Kameras zum Beispiel beobachten. Aber das Grundwasser können wir nur mit dieser Schwerefeldmission beobachten, weil das ja ist ja unten drin, das sieht ja sonst keiner.
Kann man das nicht mit irgendwie Radar so, ich habe ja immer so Enterprise im Kopf, ne? Keine Lebenszeichen auf der Oberfläche.
Ja, aber das kommt nicht bis in das Grundwasser runter. Also ja, es wird Radar genutzt, um die Bodenfeucht, also dass das so ein oberen Meter vielleicht ist, gespeichert ist, das kann man damit schon messen. Naja, und im Prinzip ist der Ansatz, also was wir mit GRACE messen, ist ja alles zusammen. Also wir können nicht sagen, ob das Wasser jetzt aus dem Oberflächengewässer kommt oder aus der Bodenfeucht oder aus dem Grundwasser oder aus Schnee, Eis, als das ganze Wasser, was da irgendwie rumfliegt. Und naja, aber wir können alles bis auf das Grundwasser mit anderen Satellitenbeobachtungen vermessen. Und naja, wenn man
ausrechnen.
Jetzt, genau, man nimmt quasi Gesamtmasse minus Seen, minus Schnee, minus Eis, minus Bodenfeuchte, dann kommt man ja beim Grund, dann bleibt ja nur noch das Grundwasser übrig. Und damit kann man eben auch das Grundwasser messen und kann dann zum Beispiel sehen, es gibt ein paar Weltregionen, wo sehr viel Grundwasser abgepumpt wird, also wo mehr Grundwasser abgepumpt wird, als sich neu bildet. Nordindien zum Beispiel ist so ein ganz bekannt, also das ist so das größte Signal und das sieht man halt dann. Also dann kann man halt sehen, okay, wie viel Grundwasser geht denn da jetzt über 20 Jahre verloren? Oder auch in Kalifornien im Central Valley wird auch zu viel Grundwasser abgepumpt. Und das können wir eben mit den Satelliten vermessen.
Angeblich in Nordostdeutschland doch auch. Seht ihr das auch?
Ja, aber also Nordostdeutschland wird halt auch insgesamt trockener. Also jetzt gerade seit 2018 sehen wir halt schon auch, dass es deutlich trockener geworden ist. Und jetzt 2023 hat eine gewisse Entlastung gebracht. Mhm. Vor allem der Oberboden hat jetzt wieder mehr Wasser hier. Das ist das Gute. Das Grundwasser hat sich immer noch nicht so ganz regeneriert, aber zumindest das oben, das Wasser, was ja auch die Pflanzen und die Landwirtschaft brauchen, das wird jetzt wieder besser, weil doch 23 ziemlich feucht war. Aber wir sehen eigentlich immer noch, dass es seit 2018 eigentlich zu trocken war in Mitteleuropa.
Und das betrifft Gesamtmitteleuropa?
Ja,
bis wohin? Ural oder bis wohin guckt ihr dann?
Ja, also Gesamteuropa verliert auch, aber wenn ich Mitteleuropa sage, meine ich so bis Ostgrenze Polen und bis Mitte von Frankreich, Nordostsee im Norden und dann so bis Norditalien. Also so ungefähr das Gebiet kann man als Mitteleuropa. Mitteleuropa ist ja nicht streng definiert.
Ja, eben drum frage ich. Also wo endet das geologisch und nicht
politisch? Das ist schwer zu definieren. Also man kann es auch natürlich nur für Deutschland angucken. Da war so das Minimum in 2019 schon.
Mhm.
Aber jetzt für ganz Europa war es, glaube ich, 2022. Also da hat es sogar noch weiter abgenommen.
Das heißt, wir brauchen noch ein paar 2023-artige Jahre, um halbwegs klarzukommen.
Ja, die Frage ist halt, was davon jetzt einfach dauerhafte Änderungen sind, weil sich die Niederschlagsmuster ja auch ändern durch den Klimawandel. Und also es ist immer so die Frage, ist das jetzt ein Trend, dass es sich langfristig ändert oder ist das noch quasi ein Ausreißer, der jetzt vielleicht mit 2023 langsam zu Ende geht, die Dürre? Ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Man kann durch jede Zeitreihe im Endeffekt einen Trend durchschätzen. Also es geht mathematisch. Wie sinnvoll das ist, ist dann immer die zweite Frage.
Ja, aber irgendwie muss man ja Überschriften und Schlagzeilen hinkriegen. Das ist
das stimmt. Da gab es vor zwei Jahren auch diese Überschrift, wo das eben ein Kollege gemacht hat für Deutschland. Deutschland verliert so und so viele Gigatonnen. Mhm. Da ist halt wirklich das Problem, dass die Mission hat 2002 gestartet und 2002 hatten wir ja direkt Überflutungen.
Mm.
Erinnert man sich an das? Man hat am Anfang der Zeitreihe einen Peak nach oben und ja seit 2018 ein Extremereignis nach unten. Und das zieht natürlich so einen Trend, aber dass die Jahre dazwischen eigentlich einigermaßen stabil waren.
Mm-hmm.
Also deswegen sage ich, man kann durch alles einen Trend durchschätzen, wie sinnvoll es ist. Also deswegen würde ich noch sagen, es ist nicht so sinnvoll, jetzt durch die Deutschland-Zeitreihe Trend zu schätzen. Dafür reicht einfach noch die Zeit nicht aus. Und
ich finde es halt auch, also es ist sehr ein politisches Argument, aber ich finde es halt auch schwierig, sowas einfach nur für Deutschland zu machen, weil letztendlich hängen diese ganzen, das ist ja ein globales System. Von daher weiß ich nicht, was das bringen soll. Außer, dass natürlich Wassermanagement, wenn wir sagen, wir machen Grundwassermanagement, können wir das machen für Deutschland, aber halt nicht für Polen, weil das müssen die selber machen.
Ja, aber es kann halt schon sein, dass, okay, wenn man jetzt sieht, wir verlieren Grundwasser, dass man was kann man denn tun, um mehr Grundwasserneubildung anzuregen? Das sind gerade die Städte ein großes Problem, weil wir die Versiegelung haben. Also das Wasser kann ja nicht versickern. Das kann man eigentlich ganz gut an der Ahrtalflut sehen.
Mhm.
Also 2021 war es insgesamt eigentlich noch deutlich zu trocken. Und wenn man sich dann die Monate irgendwie Juni, Juli, August, September anguckt, dann sieht man halt im Juni, Juli auf einmal, dass da in Westdeutschland Benelux-Länder auf einmal sehr viel Wasser war, weil war ja diese Flutwelle.
Aber also dass da sehr, ich finde das immer noch faszinierend. Du siehst, dass da sehr viel Wasser war, weil du siehst, dass da sehr viel Masse war.
Richtig. Und ich nehme an, dass die Masse.
Ja, natürlich. Das, also ja, solange niemand was Plausibleres sagt, was das halt gewesen sein könnte. Also, ja.
Aber das ist halt sofort abgeflossen über die Flüsse und dann im September war da der Boden schon wieder zu trocken. Weil es halt, dadurch, dass es so schnell in die Flüsse ist und dann in die Nordsee abgeflossen ist, hatte das Wasser gar keine Zeit, ins Grundwasser zu versickern. Also deswegen jetzt nur sich zum Beispiel den Niederschlag anzugucken, also ja, Niederschlag und Grundwasser sind insgesamte Wasserspeicherung sind hoch korreliert. Aber wenn ich halt jetzt den kompletten Jahresniederschlag nur an einem Tag runterkommen hätte, dann würde das ja nicht, dann hätte das der Boden ja gar keine Zeit, das Wasser aufzunehmen und ins Grundwasser zu speichern, weil dann ganz viel einfach oberflächennah abfließt.
Und dann hätten wir es in den Ozean, die dann dadurch wieder weniger salzhaltig sind, weil es so viel ist. Dann siehst du das schon wieder.
Ja, ich glaube, mit dem Salzgehalt, das sind eher die Gletscher, die, das sind noch mal größere Massen.
Okay.
Ja. Aber eigentlich, Kollege hat das mal gesagt, naja, eigentlich brauchen wir, das war, glaube ich, 2022, wo es ja immer noch so trocken war, ja, ich bräuchte mir jetzt mal 3 Monate konstanten, schönen Landregen. So, das ist einfach so immer schön, so beständig.
Das, so das, wo normale Menschen dann depressiv von werden.
Ja. Ja, aber das ist halt, wenn so beständig wenig Niederschlag kommt, hat eben das Wasser Zeit, in den Boden einzusickern und eben Grundwasser neu zu bilden.
Wenn du sagst, abgesehen von den Ausreißern, also in deinen Daten ganz am Anfang, ganz am Ende, die beiden Ausreißer dazwischen, war es stabil. Kann ich daraus schließen, dass du nicht beunruhigt bist, wenn du dir die Hydrologie des Planeten anguckst?
Naja, dass es stabil war, war jetzt in Deutschland.
Ach so, okay. Also okay.
Global, ja, wir haben auch Massenverlust. Also das Wasser, was wir mehr in den Ozeanen sehen, kommt nicht nur aus den Gletschern, sondern es geht auch flüssiges Wasser von den Kontinenten quasi verloren. Also man kann sich ja alle Kontinente einzeln angucken und einfach gucken, wie ist die Bilanz über die 22 Jahre. Und bis auf Afrika und Australien verlieren alle Kontinente langfristig an Wasser.
Wie machen die das? Indem sie das Grundwasser übernutzen? Oder wie machen die das?
Ja, oder das weniger, also in vielen der Kontinente sind es auch Gletschermassen, die dann noch verloren geht. Ja, dass die Böden auch trockener werden. Und wie gesagt, Afrika ist das eine einzige Beispiel, was so einen leicht positiven Trend hat.
Ist jetzt auch kontraintuitiv, wie, ne? Weil Afrika ist alles Wüste.
Es ist aber ein vergleichsweise kleiner positiver Trend im Vergleich zu einem anderen Kontinenten, wo doch recht viel verloren geht. Und also deswegen haben wir eben mehr Wasser in den Ozeanen, was wir auch messen können. Also wir können ja auch die Ozeane wiegen und sehen dann, wie viel mehr Masse da drin ist. Also das ist aber jetzt ja, also wenn ich den Meeresspiegel angucke, der steigt aus 2 Gründen. Das ist zum einen, ich habe mehr Wasser in den Ozeanen jetzt drin. Dadurch steigt der Meeresspiegel, das ist dann die Badewanne. Ich kipp einfach Badewasser nach. Ja. Und das Wasser wird ja auch wärmer durch die Klimaerwärmung. Und dadurch dehnt es sich aus.
Ja.
Also das Wasser wird auch noch wärmer in der Badewanne. Und mit den Grace-Satelliten können wir eben die Massenänderung uns betrachten. Und es gibt andere Satelliten, die die Oberfläche vermessen. Also damit kriegen wir quasi die Gesamtsumme aus, also die geometrische Meeresspiegel, den geometrischen Meeresspiegelanstieg raus. Und da fehlt ja ein Stück. Also weil da fehlt ja die temperaturbedingte Ausdehnung. Damit kann man aber abschätzen, wie viel Energie in den Ozeanen gespeichert ist. Weil auch die Ozeane, also man kann relativ gut oben die oberste Schicht vermessen von der Temperatur. Da sieht man auch, dass es wärmer wird. Aber was passiert denn in 3000 Meter Tiefe in den Ozeanen? Da hat man ja vielleicht mal einzelne Sonden, die da nur runtergehen. Und aber damit kann man eben diese Satelliten auch dazu nutzen, zu abzuschätzen, wie viel Energie in den Ozeanen jetzt gespeichert wurde.
So im Grunde so eine mittelbare Messung machen, weil eigentlich wolltest du das ja gar nicht wissen, aber ist übrig geblieben.
Ja. Ja.
Und bist du beunruhigt?
Ja. Also wenn ich mir angucke, was so global an Wasser auch, also ja auch die Extremereignisse nehmen zu. Also sowohl die Überflutungen als auch die Trockenperioden werden einfach häufiger. Und das ist schon auch beunruhigend. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es wärmer wird und der Meeresspiegel steigt, ist das ja auch für die Menschen einfach ein Problem, dass die Extremereignisse zunehmen. Und halt dann hat man 5 Jahre Dürre und dann kommt das ganze Wasser auf einmal runter. Das bringt ja dann auch den Menschen nicht viel.
Ich spring nochmal zurück zu den Disco-Kugelsatelliten.
Ja.
Ihr schießt da mit dem Laser drauf. Warum? Also wie messt ihr die Lageänderung sozusagen dieser Satelliten mit dem Laser?
Also im Prinzip, der Laser wird dann ja von dem Satelliten reflektiert und geht zurück in die Sendestation und dann stoppt man die Zeit.
So.
Und wie lange braucht ein Laser hoch und wieder zurück? Und darüber kann man dann die Distanz berechnen, was ja ungefähr mit Lichtgeschwindigkeit und ja, das macht man ja nicht nur einmal und das macht man auch nicht nur von einer Station aus, sondern von ganz vielen Stationen. Und daraus kann man das dann eben mathematisch berechnen, wo der Orbit.
Okay. Also wie oft macht ihr das? Also leuchtet er jede Nacht und ich sehe ihn nur nicht jede Nacht oder?
Es muss wolkenfrei sein. Also weil Laser kommen nicht durch Wolken durch. Mhm. Und aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es hier mit der GFZ-Station ist. Es ist unterschiedlich. Also die Stationen sind erstmal weltweit auch verteilt. Wie viel die messen, ist unterschiedlich. Ich glaube, hier die GFZ-Station misst schon ziemlich viel. Ich glaube, die messen immer, wenn es möglich ist. Aber es gibt auch sehr abgelegene Stationen, wo dann halt nur hin und wieder mal jemand vor Ort ist und die Messung anstoßen kann.
Was ich interessant fand, ist auf deiner Webseite hier beim GFZ, da steht Modellierung zeitlich variable Erdschwere-Daten. Habe ich kapiert. Und ihrer Fehler.
Ja.
Was für Fehler, also es...
Das, ja, keine Messung ist perfekt. Also,
es geht um die Messung, es geht nicht um die Erdschwere.
Nee, es geht
um... Ich dachte, die Erdschwere wäre fehlerhaft irgendwie.
Nee, aber okay. Die Messungen sind fehlerhaft. Also, ich meine, das kennt man ja, wenn man mit einem Zollstock sein Zimmer ausmisst und ist dreimal und hat drei verschiedene Werte am Ende.
Ja, schrecklich.
Also wir sind zwar genauer auf den mit den Satelliten, aber natürlich sind da immer noch Fehlerquellen drin oder Ungenauigkeitsquellen. Ja. Und ja, was hat das dann für, also wenn ich sage jetzt, Grönland verliert 225 Gigatonnen pro Jahr, wie genau kann ich das denn sagen? Also was plus minus wie viel kann ich das denn jetzt angeben? Das sind so Fehlerabschätzungen. Und das mache ich dann halt auch für die Hydrologie, weil das ja auch interessant ist. Also oder wenn ich jetzt, wie ich ja schon sagte, ich kann überall mathematischen Trend schätzen. Aber ist ein Trend jetzt aussagekräftig? Also ist das jetzt wirklich ein Trend, den ich sehe? Oder ist das einfach 0,001 Millimeter?
Ja, ist es signifikant?
Genau, ist es signifikant oder nicht? Ja. Und dafür brauche ich eben Genauigkeitsabschätzungen.
Wie machst du die?
Also eine Möglichkeit ist, ich gehe in die Wüsten. Also über den Wüsten hat man ja quasi gar kein Signal. Also wenn man jetzt die Sahara nimmt, da ist ja keine Hydrologie. Da verändert sich ja nichts. Und darüber kann ich so ein gewisses Rauschniveau ja schon herleiten. Also ich gucke quasi, was habe ich denn noch an Signal über der Sahara? Und auch über den Ozean, also wenn ich jetzt wirklich auf den offenen Ozean gehe, also möglichst weit weg von den Kontinenten, weil da habe ich immer noch die Hydrologie. Also insgesamt sind die Ozeansignale viel schwächer als das, was ich über Land habe. Wenn ich jetzt über den Ozean noch ein Trend- und ein Jahressignal und ein Halbjahressignal rausnehme, dann kann ich auch das, was da noch übrig bleibt, so als Rauschniveau annehmen. Jetzt ist das Problem, wir haben polare Orbits und die beiden Satelliten fliegen ja hintereinander her. Sprich, wir haben eigentlich eine relativ gute Messung in Nord-Süd-Richtung, weil da beobachten sie aber in Ost-West-Richtung. Näher, also.
Ah, ja, klar. Ja. Da verändert sich ja kein Abstand zum.
Genau.
Ja.
Also deswegen ist es in Nord-Süd-Richtung auch genauer. Mhm. Und zu den Polen hin werden die. Ja, läuft's ja enger zusammen, die Beobachtungen. Deswegen werden zu den Polen hin auch die Beobachtungen genauer. Mhm. Und,
die Wüsten sind jetzt nicht gerade an den Polen.
Nee. Man kann ich habe die Wüsten vor allem zur Validierung genutzt. Mhm. Also ich hab ein schlaues Modell aufgestellt, was eben diese räumliche Korrelation der Daten modelliert und was eben auch beinhaltet, dass es nach Norden hin, also insgesamt nach Norden oder Süden hin zum Polen hin genauer wird, aber auch, dass es eben in Nord-Süd-Richtung, wenn ich jetzt zwei Punkte habe, die in nur Nord-Süd unterschiedlich sind, haben die eine bessere höhere Korrelation zueinander als in Ost-West-Richtung. Mhm. Das habe ich mit modelliert und dieses Modell habe ich dann über den Wüsten quasi verifiziert, ob das denn auch so einigermaßen passt, was ich mir da überlegt habe.
Aber eigentlich willst du noch mindestens zwei Satelliten haben, die Ost-West fliegen, oder?
Das ist geplant.
Ah, für ja. Wann?
2032.
Och, also, das ist ja gar nicht mehr so lang.
Also da sind wir jetzt auch schon massiv in der Planung für. Also es ist jetzt, vor anderthalb Jahren wurde beschlossen, dass es eine Nachfolgemission für GRACE Follow-On gibt. Das ist, also vielleicht soll ich noch kurz was zu dem politischen Hintergrund von dieser Mission sagen. Das ist eine amerikanisch-deutsche Mission. Also Deutschland kooperiert da mit der NASA. Und in Deutschland ist eben das DLR, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, und das GFZ daran beteiligt. Mhm. Und jetzt hat Deutschland eben vor anderthalb, also die Amis hatten es schon früher gesagt, aber vor anderthalb Jahren hat dann Deutschland, der Deutsche Bundestag, sich endlich dazu durchgerungen, ja, auch das, wir finanzieren auch eine dritte Mission. Die ist jetzt für 2028 geplant, die ist wieder quasi Bau.
Also Follow-up.
Follow-on.
Follow-on,
ja.
Follow-up.
ja, nee, das wird jetzt nicht gemacht. Ich glaube, die wird GRACE-C Continuity heißen. Mhm. Genau, die ist dann für 28 geplant, ist quasi wieder baugleich, ist auch wieder polarer Orbit, dass halt einfach die Kontinuität der Daten gewährleistet wird. Und die ESA plant dann eben 32 ein zweites Paar in Orbit zu schicken, was einen inklinierten, also einen gekippten Orbit hat. Also, dass da nicht mehr über die Pole fliegt, sondern dass, ich glaube, bei 60 Grad, oder bin ich mir gerade nicht ganz sicher mit dem.
60 Grad ist so ungefähr, was ist denn 60 Grad? Ist so Österreich, oder?
Nee, wir sind
54 oder was?
Ja, also 60 dann Mittelschweden.
Mittelschweden.
Ja, da, okay. Also, und damit hat man eben eine bessere Ost-West-Beobachtung.
Naja, du kannst ja dann wahrscheinlich auch noch die Daten von Grace C und whatever its name ist, die kannst du ja dann auch nochmal miteinander mischen.
Genau, das ist der Plan dass man, das macht aber eben die ESA dann. Also das ist dann, die haben gesagt, wir steuern das quasi dazu bei noch. Aber da laufen jetzt die Vorstudien und was kann man denn an Genauigkeiten erwarten und in welchen Orbit soll das jetzt genau? Also welcher Orbit hätte jetzt welchen Einfluss auf die Datenqualität am Ende? Da wird ganz viel simuliert auch. Da muss sehr viel vorher geplant werden und bevor so eine Mission startet. Und deswegen ist jetzt in 8 Jahren und da läuft jetzt schon ganz viel. Und
wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Also man hat ja so als Laie, der ich bin, hat man ja dann so eine Vorstellung, wie du kommst morgens ins Büro und schaltest erstmal diese 3D-Projektionsmodell der Erde an und siehst dann, wie sich die Massen verändert haben und wächst dann den Präsidenten. Oder aber das ist so ist das nicht?
Ich fahre erstmal den Rechner hoch. Ja, also ich...
Bin nicht so 3D-Todessternmäßig?
Nee, leider nicht. Also eigentlich arbeite ich nur am Rechner. Das ist ein bisschen langweilig.
Also im Grunde guckst du den ganzen Tag Zahlenreihen an?
Ja, ich plotte mir Zahlenreihen in einem bunten Bild. Und ja, es ist viel auch Nachdenken. Also man hat jetzt nochmal einen Schritt zurück. Man hat diese Distanzmessungen zwischen den Satelliten. Wie kommt man denn von diesen Distanzmessungen jetzt auf ein gegittertes Produkt am Ende, was mir sagt, in dieser Gitterzelle hatte ich in dem Monat so viel Wasser im Vergleich zum langjährigen Mittel? Und da sind ziemlich viele Prozessierungsschritte dazu nötig. Und da mache ich einen Teil von dieser Prozessierung und die auch zu verbessern. Weil, also, das ist ganz spannend. Wir sind mittlerweile, also es wird immer so Release-mäßig gezählt. Also das sind so quasi große Datenreprozessierungen. Da wird jetzt im Moment an Release 7 vorbereitet. Also das ist quasi das 7. Mal, dass die komplette Prozessierungsreihe nochmal angefasst wird. Und es wird immer besser noch. Also man kann auch bei diesen alten Daten von vor 20 Jahren noch Verbesserungen rausholen, nur aus der Prozessierung. Und ich bin quasi ganz am Ende, die dann quasi das aufs Gitter bringt und das ist möglichst gute Gitterdaten sind, da mache ich viel. Und ja, dann gucke ich mir diese Daten an und ja, was kann ich denn jetzt messen? Wo waren jetzt Extremereignisse? Also dann ist die Frage, wie definiere ich ein Extremereignis? Also das ist ja auch nicht so ganz klar. Was ist ein Extremereignis im Wasser? Und wie kann ich das automatisch in den Daten detektieren? Solche Sachen.
Wenn du sagst, das ist die siebte
Release
und das wird immer besser. Was bedeutet besser?
Das Rauschen wird kleiner. Also der quasi das Rauschniveau über den Ozean, was ich ja gerade eben erklärt habe, das wird kleiner. Und es gibt verschiedene Institute, nennen wir es mal Institute, die das weltweit prozessieren, diese ganze Kette. Und das GFZ ist eben eins davon. Also das GFZ ist sogar eins der 3 offiziellen Datencenter. Die beiden anderen ist das JPL von der NASA in Pasadena in Kalifornien und das CSR in Texas. Und man sieht auch, dass diese 3 Lösungen immer ähnlicher werden. Also es scheint schon so ein gewisser...
Irgendwas scheint ihr alle richtig zu machen.
Ja, genau. Es bewegt sich aufeinander zu, sagen wir es mal so. Aber das mache ich jetzt, diesen Anfangsschritt quasi von den Satellitendistanzänderungen, den mache ich nicht. Also ich mache quasi ganz am Ende das. Und ich mache viel Dateninterpretation, also dass ich dann halt auch gucke, okay, was lässt sich denn jetzt hydrologisch wie erklären? Also weil im Endeffekt sehen wir erstmal nur die Massenänderung, aber was ist denn da jetzt wirklich? Ist es zum Beispiel menschengemacht? Also jetzt das Abpumpen in Nordindien, das weiß man jetzt, das relativ gut, auch aus anderen, also man kann ja auch Grundwasser punktweise mit Bohrungen messen. Mhm. dass das wohl eine Übernutzung des Grundwassers ist. Aber halt solche Sachen rauszufinden, ist das jetzt menschengemacht oder ist das jetzt eine klimatische Ausreißer? Ist das ein Langzeittrend? Also sehen wir jetzt an einer Stelle irgendwie seit 20 Jahren einen positiven oder negativen Trend oder ist das jetzt so ein Ausreißer in den letzten 5 Jahren? Solche Sachen gucke ich mir dann auch an.
Du sagtest eben, du kannst auflösen bis 300 Kilometer.
Ja, ungefähr, ja.
Hättest du es gerne kleiner oder ist es dann auch egal?
Kleiner wäre schon
besser. Feiner granulieren ist immer schöner, ne?
Weil dann kann man halt auch so lokalere Sachen betrachten. Ne?
Also sowas wie Bodensee, den siehst du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, Bodensee ist zu klein. Mhm. Also große Seen schon, aber der Bodensee ist zu klein. Und also jetzt so die Massenänderung von den großen Seen in Afrika oder auch in Nordamerika, das sehen wir auf jeden Fall. Oder auch das Verschwinden des Aralsees kann man in den Grace-Daten sehen. Da geht ja was ein bisschen. Ist ja quasi nichts mehr da. Und ja.
Was bräuchte es, um kleiner oder feiner aufzulösen? Neue Satelliten oder
so irgendwie? Ja, also das Problem ist halt, die Grace-Satelliten sind auf einem Orbit von, ich glaube, starten tun sie auf 500 Kilometer Orbithöhe und sinken dann langsam ab, weil eben die Restatmosphäre sie bremst und dadurch sinken sie langsam ab.
Die haben
ab.
Auch keinen Antrieb und nichts.
Also doch schon, aber also. Das ist ja endlich. Irgendwann ja, möchte ja, stimmt, ja möglichst ja. wenig davon verbrauchen. Deswegen, das ist einkalkuliert, dass sie langsam absinken. Das ist aber halt dann schon relativ weit weg, weil das Schwerefeld sich nach außen ja abdämpft. Mhm. Und darüber ist ja einfach.
Also hättest du eigentlich gerne eine Flotte von Flugzeugen, die unterwegs sind.
Genau, es müsste niedriger sein. Ja. Dann wäre eine höhere räumliche Auflösung möglich. Ja, und wir müssen die Daten leider auch filtern, bevor man sie wirklich nutzen kann. Wir haben ziemlich starke so Streifen, das sieht aus wie so ein Zebra, wenn man es nicht filtert, wenn man es sich anguckt, eben weil die Satelliten in Nord-Süd-Richtung fliegen. Und naja, wir sagen, wir sammeln alle Daten von einem Monat zusammen. Mhm. Na, aber es gibt ja doch einige Prozesse auf Wasser. Prozesse, die schneller sind als einen Monat. Mhm. Gezeiten zum Beispiel in den Ozeanen oder generell.
Aber die Gezeiten, kannst du dir die nicht ausrechnen? Du weißt doch, wo der Mond ist.
Ja, genau. Aber da gibt's Modelle. Aber die sind nicht fehlerfrei. Dadurch.
Oh.
Also jetzt global gesehen sind Gezeitenmodelle oder auch andere. Es gibt ja auch Ozeanmassenverlagerungen, die nicht Gezeiten sind. Auch das wird modelliert oder die Atmosphäre. Also die atmosphärischen Strömungen transportieren ja auch sehr viel Wasser. Das ist, sind sehr schnelle Prozesse. Das wird alles mit Hintergrundmodellen reduziert, aber die sind nicht fehlerfrei. Also dadurch, also man kriegt nicht alles raus. Und damit hat man dann eben am Ende so lustige, nicht ganz so lustige Streifen. Und deswegen müssen wir es noch räumlich filtern. Und dadurch wird es halt noch mal, dann verlieren wir halt auch wieder räumliche Auflösung, weil man filtern muss. Und da ist auf jeden Fall, also was das angeht, die Hoffnung mit dem zweiten Satellitenpaar, was dann eben inkliniert ist, dass das schon deutlich besser ist, dass wir weniger filtern müssen und damit auch eine bessere räumliche Auflösung.
Mehr Messpunkte hast über die Zeit.
Also. Ja, und eben dieses Versetzte, also ja. dass es eben in Ost-West-Richtung dann bessere Messungen gibt.
Könnte man den Trick mit den Flugzeugen eigentlich wirklich machen?
Ja, aber das wird eigentlich nur fürs Statische schwere Feld genutzt, dass man da dann immer mal wieder auch Fluggravimetrie mit.
Das gibt's, Fluggravimetrie heißt es auch?
Ja, gibt es. Es gibt auch auf Schiffen Gravimetrie.
Mhm.
Und es gibt auch so Kisten, wo man einfach mit ins Feld gehen kann und lokal die Gravimetrie messen kann.
Also warum würde man das machen? Also warum würdest du wissen wollen, wie jetzt auf dem Acker in Brandenburg die Schwerkraft ist?
Acker in Brandenburg ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber also wir hatten im Studium, ich habe in Bonn studiert, wo unter der Hofgartenwiese ein U-Bahn-Tunnel durchgeht. Und dann haben wir so eine Messreihe gemacht, einmal quer, also Schwerefeld einmal quer über die Hofgartenwiese gemessen und da sieht man den U-Bahn-Tunnel. Und weil da fehlt ja, ja Masse, da ist ja ein Loch quasi, ja. Deswegen ist da weniger. Das kann man eben messen. Und es wird zum Beispiel für die Exploration von Bodenschätzen genutzt.
Klar.
Weil wenn da jetzt irgendwie Öl im Untergrund ist, das eine andere Dichte hat als die Erde daneben, der Boden halt daneben, und dann kann man dann solche Sachen vermessen.
Als du das studiert hast,
ja.
hattest du da schon vorgehabt, mit Satelliten dir die Hydrologie anzugucken? Die Hydrologie des Planeten, ich finde das immer völlig wahnsinnig.
Ich glaube,
wir sind wahnsinnig hier.
Doch, ich glaube, mir war schon relativ früh im Studium klar, dass ich mich nicht in der Landesvermessung sehe. Also ich sehe mich nicht mit den rot-weißen Stangen draußen rumrennen, bin ich zu ungeschickt für. Also Meine Kommilitonen haben das relativ schnell kapiert. Okay, Eva, gib mir das Messbuch in die Hand. Die macht am Ende die die macht am Ende die mathematische Auswertung, aber ans Gerät lassen wir sie nicht ran. Ich bin irgendwie im Anfängerpraktikum zweimal über das Gerät gestolpert. Da war das dann auch erledigt. Also ich habe mich eigentlich immer schon eher hinterm Rechner wohlgefühlt.
Das ist Mathematik, was du machst. Ne?
Das ist sehr viel Mathematik,
ja. Hättest du es auch mit einem Mathematikstudium? Also ist das was für Mathematiker oder will man Geodätin sein?
Ich habe lange als Schülerin überlegt, Mathe zu studieren, also weil ich da doch auch eine Affinität zu hatte. Ja, sagen wir so, es gibt zu viele Mathematiker bei mir in der Familie, ich wollte was anderes machen. Und es war mir auch zu wenig praktisch. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht studiert habe, weil ich eben, also ich finde es auch schön, diese praktische Anwendung zu haben. Also sagen zu können, naja, ich kann eben, was dann doch für die Leute von Relevanz ist, beobachten und Aussagen über den Klimawandel treffen. Und das ist schon auch spannend, finde ich. Also als jetzt nur Mathematik zu machen.
Wie sieht deine Zukunft aus? Hast du da, also abgesehen davon, dass du im deutschen Wissenschaftsbetrieb befristet beschäftigt bist und man also quasi gar keine Zukunft hat, haben wir auch schon Sendungen drüber gemacht.
Ja.
Gibt's wie in deinem Metier, also die Hydrologie des Planeten sich anzugeben, gibt's da irgendwie den so ein Fernziel, so ein Traum, den man hat, wo du sagst, okay, da will ich drauf hinarbeiten? Oder ist es letztendlich ja, der Weg, das Ziel, dass du halt irgendwann mal 50 Jahre Daten hast und noch präzisere Aussagen treffen kannst.
Ja, und es ist ja auch, man braucht ja auch die Langfristbeobachtungen, damit unsere Kinder noch Aussagen dann treffen können, wie hat sich durch den Klimawandel die Erde verändert. Also wir sind ja auch sehr dankbar, dass wir zum Beispiel Pegelmessungen in Pegel Amsterdam, fängt glaube ich 1804 oder 5 so die Ecke rum an. Dadurch haben wir in Amsterdam jetzt über 200 Jahre Meeresspiegeländerungsmessungen, weil aber damals jemand angefangen hat zu messen. Und bei GRACE, also bei den Schweremessungen, sind wir jetzt quasi am Anfang dieser. Ja. Und natürlich irgendwann, unsere Kinder können dann eben sagen, okay, in 50 Jahren ist so viel Eismasse verloren gegangen. Aber dafür muss man jetzt ja messen. Aber ein Ziel ist durchaus schon auch immer genauer oder immer mehr Aussagen treffen zu können. Also gerade Wasser ist ja auch ein sehr politisches Thema global gesehen. Also ganz viele Staaten geben keine Informationen über ihre Gewässer raus. Das ist Politik. Also gerade in Afrika mit den Stauseen, da wird nicht verraten, wie viel da aufgestaut wird und was passiert.
Aber ist ja selbst in der Bundesrepublik Deutschland wissen wir viel zu wenig über unser Wasser. Also ich habe kürzlich mit dem Kollegen vom Dürremonitor gesprochen, der sagte, naja, wir könnten ja Wassermanagement betreiben, wenn wir wüssten, wie viel Wasser die Industrie entnimmt. Aber die sagt's halt nicht.
Ja, Deutschland geht die Datenlage ja noch, man kommt auch noch an viele Daten ran, aber ganz viele Staaten ist das ein Staatsgeheimnis.
Aber das hebelst du dann ja aus.
Ja. Weil Wasser ist was Globales, also und eigentlich hat da ja die Menschheit allgemein ein Anrecht drauf zu wissen, wann, wo, wie viel Wasser ist, weil es ja für uns überlebenswichtig ist. Und da sind wir eben in der Lage dazu, globale Aussagen auch treffen zu können. Und das ist so, finde ich auch schön, dass man eben diesen globalen Ansatz hat und nicht nur das Regionale. Das Regionale ist schön, wenn man hier mit Politikern spricht oder wenn man sie davon überzeugen möchte, dass sie doch jetzt bitte das Geld rausrücken sollen für Grace C. Da muss man dann auch mehr regional, aber insgesamt, also global die Veränderungen zu beobachten, ist schon auch spannend.
Eva Bördens, vielen Dank.
Gerne.